Wir können als Menschen schon relativ grobe Partikel filtern, aber die ganz feinen, das sind so diese kritischen Partikel. Und da müssen wir dann halt auch ganz einfach sagen, die sind gefährlich für uns. Die können direkt in die Blutbahn gelangen, können zu Arterienverkalkung, dementsprechend Hirnschlägen und dergleichen führen. Und dieser Feinstaub, das ist halt das Ziel für uns, den rauszufiltern, um halt möglichst lange gesundes Leben zu führen.
Herzlich willkommen zum TROX Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Und da muss man Schweigen aushalten. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Episode. Ich habe vergessen zu zählen, wie viel wir eigentlich schon aufgenommen haben.
Irgendwie zwischen 60 und 70, würde ich sagen.
Es ist wie mein optisches Alter. Zwischen 60 und 70.
So jung bist du denn. Da träumst du von.
Wie viel? Sagt die Reaktion, wie viel? 64.
64.
Da können wir bald in Rente gehen, aber wenn die so weitermachen, dann müssen wir bis 70 warten.
Du, ja genau.
Egal, wir schweifen vom Thema ab. Wir kriegen aber auch sonst die nächsten 30 Minuten voll. Martin Lenz und ich begrüßen diesmal solo in unserer Mitte hier den fantastischen Kollegen Carsten Howe, der wahrscheinlich in Amerika würden die Carsten Howie sagen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich war mal auf Sprachreise in England 2015 und es wurde immer ein Mr. Howe aufgerufen.
Howe.
Ich wusste gar nicht, wer gemeint war.
Ja, das finde ich gut.
Das ist gut.
Mit 15, das heißt vor 5 Jahren? Nein, ich Spaß beiseite. Wie alt bist du da?
Ich bin 32.
Freuen wir uns sehr, dass der Carsten hier ist. Wir kommen gleich noch auf dich zu sprechen und was du hier bei TROX machst und seit wann. Aber wie immer gibt's so ein paar Fun Facts.
Genau.
Das erste haben wir gerade live erlebt. Carsten hat soeben in unserer Redaktion im Spiel Wer weiß mehr? Rennstrecken der Formel 1 gegen unsere fantastische Mitarbeiterin Jara Schöne verloren.
Ist so. Aber beides sehr beeindruckend.
Ja. Sehr beeindruckend, wie viel ihr wusstet. Er hatte zu Hause etwas, was einmal in der Nacht gefüttert werden muss, und zwar eine ganz bezaubernde Tochter seit kurzer Zeit. Hat früher mal Football gespielt, finde ich sehr, sehr spannend.
Tackle, meine Damen und Herren.
Ja. Genau.
Das ist eine Offense-Position,
ja,
oder?
Ja, Offense-Line. Auch spannend. Sagt über sich selbst, ich führe ein Leben wie ein Rentner. Mag Schaltplatten.
Ja.
Hat wohl schätzungsweise die meisten von Iron Maiden, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, was hatten wir denn noch vorhin? Versorgungstechnik hat er irgendwann mal studiert.
In Gelsenkirchen.
Genau, ansonsten.
Wie die Buraner immer sagen.
In Gelsenkirchen.
Ist der nicht so der Weltenbummler? Er sagt über sich selbst, ich fliege eigentlich nur mal irgendwo hin, wenn ich beruflich muss.
Ja. Und das Einzige, wo wir fliegen beruflich, ist raus.
Ja. Mein Opa hat immer gesagt, ich bin in meinem Leben zweimal geflogen. Einmal mit dem Fahrrad auf die Nase und einmal nach Mallorca.
Ja, siehst du. Ja. Fahren wir mit dem Finger über die Landkarte. So.
So sieht es nämlich aus.
Wir drehen uns heute um das Thema Filter. Das finde ich sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen um den Fragepunkt, was gibt's Neues aus dem Bereich der Filtration? Du hast vor kurzer Zeit hier ein Webseminar auch abgehalten zu einem spannenden Thema. Ich würde sagen, das greifen wir nochmal auf. Wie lange bist du im Bereich Filter jetzt tätig, Carsten?
Tatsächlich seit mehr als 6 Jahren mittlerweile. Also ich habe angefangen als Praktikant im Praxissemester und dann bin ich auf einmal irgendwie hier geblieben.
Und ist quasi, muss ich auch sagen, wie ich, wohnt schon sehr, sehr lange in der zweitschönsten Stadt Deutschlands. Alle wissen ja, die schönste Stadt Deutschlands ist natürlich
Matthiasfeld.
Natürlich. Ja. Die zweitschönste Stadt ist natürlich Neukirchen-Flüen.
Richtig.
Bevor wir beim Filterthema einsteigen, was ist dein Lieblingsfilter?
Mein Lieblingsfilter? Ich würde sagen...
Zigarettenfilter.
Ein Schwebstofffilter.
Ein Schwebstofffilter.
Ja.
Die zweite Frage, weil wir haben ja gerade schon die meisten jetzt verunsichert eigentlich, dass wir gesagt haben, die müssen vorher dieses Wer weiß mehr Spiel machen. Mhm. Das machen wir jetzt aber wirklich. Ich glaube, wir müssen mehr Qualität in die Redaktion also durchschieben, damit wir auch dann am Ende die würdigen Leute haben, von denen wir sagen, die wussten schon ein bisschen was, ne? Also die sich auch qualifizieren.
Auf jeden Fall.
Und die zweite Frage ist noch, die ich anschieben wollte, wie viele Folgen von dem Podcast hast du bereits gehört, dass du weißt, worauf du dich jetzt eingelassen hast?
Ich habe tatsächlich, ich glaube, so 5, 6 Stück gehört.
Also 3. Die anderen 2, 3 sind immer gelogen.
Die letzte von meinem wunderbaren Kollegen Gerd Geunig.
Ach was, zum Thema Filter.
Wer hätte das gedacht? Da musste ich auch vorbereiten. Nicht vorbereitet, ich auch.
Ja, wenn wir das mal tun würden, ich glaube, dann wird die Qualität noch
Welche fandest du am besten? Welche Folge von denen, die du gehört hast?
Ja, die über Filter natürlich.
Und welche fandest du am zweitbesten?
Jetzt kommt sie.
Erwischt.
Ich glaube, die mit der IT, mit Dennis.
Ah, okay. Das war eine der letzteren. Dennis Zimala.
Ach so, ich dachte gerade.
Und Viktor Erbeck ist noch gar nicht so lange her. Ja. Nicht schlecht, Carsten. Dann steigen wir jetzt mal ein, würde ich sagen.
Lieblingsfilter geklärt, genau.
Weil wir haben ja schon mal eine Folge ganz am Anfang, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, eine der ersten 6, 7 Folgen war eigentlich zum Thema Filter. Da haben wir mal viel erzählt über Filter generell, wie werden die getestet, wie werden die geprüft, welche Klassen gibt es und so weiter. Ist schon ein bisschen her. Viele, die jetzt vielleicht nicht so tief in der Lüftungswelt drin sind, keine Sorge für die, die tief drin sind, wir gehen auch noch ein bisschen in die Details. Aber die erste Frage vielleicht nochmal, warum filtert man überhaupt in typischen raumlufttechnischen Anlagen? Jetzt sind wir mal nicht im Reinraum, das haben wir oft besprochen. Aber warum filtert man in typischen raumlufttechnischen Anlagen? Was ist die Hauptmotivation und wie sieht das in der Praxis aus? Vielleicht mal ganz kurz in ein paar Sätzen zusammengefasst.
Ja, ein paar Sätzen ist immer schwierig, bei solchen Themen nicht auszuholen, wenn man so tief drin ist. Ich würde sagen, wir verbringen ja 80-90% unserer Zeit in Innenräumen, wie jeder, sei es hier im Gebäude, im Auto oder zu Hause auf der Couch. Und wir sagen ja immer, ich sag mal, das Ziel bei Trox ist immer, wir sagen immer gute Innenraumqualität, viel Sauerstoff reinbringen und dergleichen. Man bekommt immer noch oft die Frage, warum nicht einfach Außenluft? Außenluft ist gut, Außenluft ist wichtig, aber wir müssen die natürlich auch filtern, weil wir können Partikel, ich sag's immer so schön im Bauer, im Sommer, wenn der Bauer nebenan das Feld pflügt und alle Partikel aufwirbelt, ist natürlich auch nicht so angenehm, wenn man die in der Luft hat. Und wir können als Menschen schon relativ grobe Partikel filtern, aber die ganz feinen, das sind so diese kritischen Partikel. Und da müssen wir dann halt auch ganz einfach sagen, die sind gefährlich für uns. Die können direkt in die Blutbahn gelangen, können zu Arterienverkalkung, dementsprechend Hirnschlägen und dergleichen führen. Und dieser Feinstaub, das ist halt das Ziel für uns, den rauszufiltern, um halt möglichst lange ein gesundes Leben zu führen.
Ja. Und das macht viel Sinn. Jetzt sagst du gerade, der Mensch kann einiges wegfiltern. Ja. Ich weiß natürlich, was du halt meinst, aber vielleicht erklärst du das nochmal ein bisschen, was das heißt. Der Mensch kann einiges wegfiltern.
Ja, wir haben historisch gesehen, ich sag mal, ein eigenes Filtersystem. Das ist halt in unserer Nase, in unseren Bronchien. Eigentlich ist das Filtersystem, wenn man krank ist, sag ich mal. Also wenn man eine Erkältung hat, dann hat man irgendwas auf den Bronchien oder dergleichen, sei es jetzt Viren oder auch Partikel, und die hustet man dann ab. Dann bildet sich der Schleim, hustet man ab, schaltet den aus. Und das ist quasi die Selbstreinigung der Filter.
Ist auch nicht so schön an. Aber ich glaube, in den ganzen Atemswegen, also in der Nasenhaare und so weiter, bleibt schon jede Menge hängen, was es gar nicht bis tief in die Lunge
schafft. Wer zu Hause umbaut und warum auch immer, sollte man immer tragen, keine Staubschutzmaske trägt, der kennt das, wenn man
sich die Nase putzt. Ich wette, du trägst auch keine. Ich glaube, die meisten Leute, die das immer empfehlen, tragen dann selber doch keine.
Möchte ich mich jetzt nicht so äußern.
Das ist, glaube ich, ganz gut gewesen, mal zum Einstieg. Also man filtert, um die Menschen natürlich vor Staub zu schützen. Anderes Thema ist ja auch immer, um ihre Lüftungsanlage sauber zu halten. Was sind denn heute so die Trends? Also wenn ihr jetzt sagen würdest, was sind die Top 3 Themen heutzutage, wenn es um Thema Luftfiltration geht?
Top 3 Themen Luftfiltration, eigentlich zum einen Energieeffizienz, ja schon seit Jahren immer das Top-Thema. Meines Erachtens nach eines der wichtigsten Themen, weil der Filter, ich meine, du kennst aus deiner Produktgruppe AU, Filter sind immer so, ja, wir müssen die einbauen, aber warum überhaupt? Und da halt das Bewusstsein zu machen, warum müssen wir die einbauen, auf die Energieeffizienz zu achten. Dann natürlich die EPDs, also Environmental Product Declarations, die immer wichtiger werden im gesamten Bausektor.
Ich würde sagen, Umweltproduktdeklaration, für die das Wort EPD oder Environmental Product Declarations nicht sagt. Kurzer Reminder, kurze Erinnerung, wir hatten mit der Alina Schöne schon mal, nicht Alina Schöne, Alina Buch doch schon mal darüber gesprochen. Da geht es darum, halt Produkte nicht nur im Hinblick auf die Energieeffizienz zu beschreiben und technisch zu bewerten, sondern ein Datenblatt quasi zu machen, das den gesamten ökologischen Fußabdruck quasi darstellt. Also das ist auch ein wichtiges Thema bei den Filtern. Was ist das dritte?
Das dritte Thema ist einfach auch Standzeiten. Wie lange hält ein Filter? Und das halt auch in Einklang zu bringen, ich sag mal, mit der Standzeit, die der Filter aushält, also der Staubspeicherfähigkeit, die er aufnehmen kann, und dann auch mit der, ich nenne es jetzt mal, biologischen Beständigkeit oder dergleichen. Das heißt, du kennst es ja, VD 6022, erste Filterstufe jedes Jahr muss ich wechseln, aus hygienischen Gründen aber nur. Und oftmals haben die Filter noch wesentlich Puffer drin von ihrer Performance her. Und da geht es halt jetzt auch so ein bisschen daran, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung oder dergleichen, vielleicht auch dahin mal zu gucken, ja, wie verhält sich ein Filter überhaupt nach einem Jahr? Wie viel Bakterienwachstum habe ich da überhaupt drin oder dergleichen, wenn ich eine optimale Anlage habe? Das ist natürlich auch immer noch ein großes Thema.
Ist das Bestandteil von deinem heutigen Job, dass du dir das dann auch anschaust und diese Vergleiche auch machst, um Empfehlungen auszusprechen, dass man dann auch gerade, wenn du sagst, es ist ja ein Nachhaltigkeitsthema auch, ne, dass man sagt, okay, der kann auch ein halbes Jahr stehen eigentlich, der Filter.
Also ich sag mal so, es ist ja, VDI 16.20 ist ja ein Regelwerk und eine Empfehlung. Mhm. Und man tut sich immer sehr schwer daran, gegen Regelwerke zu argumentieren oder zu verstoßen, weil man quasi dann beweisen muss, dass man außerhalb dieses Regelwerks arbeitet und das gleichwertig ist. Ich glaube, das ist eher was, was wir von der Normungsarbeit her angehen müssen, mhm, und irgendwann noch mal überlegen und da halt größere Studien zusammen mit Hygienelaboren oder dergleichen fahren müssen, um halt da wirklich auch sicher zu sein, weil es gibt ja so viele Einflussfaktoren. Ich sag mal, Feuchtigkeit ist ein großes Thema in der Lüftungsanlage. Ich kann halt nicht immer sicherstellen, dass innerhalb dieses einen Jahres die Filter nicht doch mal feucht geworden sind oder länger durchfeuchtet worden sind. Und wenn ich dann so eine Temperatur von 30, 40 Grad draußen habe, gerade im Sommer, ich sag mal, ich habe einen starken Schauer, irgendwie kommt Feuchtigkeit rein, dann habe ich halt genau dieses Bakterienwachstum, was ich nicht haben will, und dann wird der Filter halt auch getauscht.
Dieses Thema würde ich ja tatsächlich gerne mal mit einem der Hygieneexperten unserer Branche diskutieren. Vielleicht kriegen wir das mal hin hier im Podcast, weil da habe ich immer ganz, ganz viele Fragen zu, weil wenn man sagt, nach einem Jahr muss der gewechselt werden, was ja sicherlich VDI 6022 auch intensiv diskutiert hat oder die Arbeitsgruppe, und man ist ja auch zu dem Kompromiss gekommen oder zu diesem Wert gekommen. Ich frage mich ja immer, wie man sicherstellen will, dass der Filter nicht an Tag 3 auf einmal nass wird und dann an Tag, weiß ich nicht, 20, 30, 40 bedenklich ist. Also das ist ja, hat ja sehr viel, wie du richtigerweise sagst, mit dem Klima zu tun und so weiter. Und das ist tatsächlich was mich wirklich mal interessieren würde. Wie kritisch ist das wirklich? Weil ich glaube, in der Verlängerung der Standzeit, wenn man das hinkriegen würde, zu sagen, ich kann garantieren, dass der hygienisch unbedenklich ist oder ich kann es entsprechend mit vertretbarem Aufwand prüfen, dann wäre das natürlich super, weil du ja sagst, die Filter haben oft energetisch eine deutlich längere Standzeit als dieses eine Jahr.
Was sind so die, glaubst du, meistgestellten Fragen im Kontext zu Filtern? Also außer der Sinnhaftigkeit jetzt wahrscheinlich, aber
ganz oft halt, warum soll ich den teuren Filter einsetzen? Mhm. Also man muss ganz klar sagen, die Energiesparfilter sind halt in der Anschaffung teurer.
Wodurch unterscheiden die sich? Vielleicht für die Leute, die jetzt die erste Folge von uns vor 27 Jahren nicht gehört haben.
Wodurch die sich unterscheiden? Ja. Einfach durch die, erstmal durch die Anfangsdruckdifferenz. Das heißt, die steigen halt wesentlich niedriger ein und der Ventilator muss halt immer diesen Druckverlust überwinden. Dementsprechend viel Energie muss der halt aufwenden. Und da schaue ich halt erstmal, dass ich die niedrige Anfangsdruckdifferenz habe. Das ist aber nicht der entscheidende Faktor, weil das wird ganz oft falsch gemacht. Man schaut nur auf die Anfangsdruckdifferenz, aber es geht auch über die Druckdifferenz, über die komplette Zeit. Und da geht es halt darum, dass ich eine hohe Staubspeicherfähigkeit habe und dadurch halt den Druckverlust relativ flach ansteigen lasse, wohingegen ich bei einem Filter mit einer etwas schlechteren Staubspeicherfähigkeit halt eine wesentlich steilere Kurve habe. Und dadurch senke ich halt den Energieaufwand über das komplette Jahr, also über die komplette Zeit.
Aber ich glaube, du meintest das eher im Hinblick auch auf, wie sieht das beim Filter aus?
Also die Mechanik dahinter habe ich jetzt tatsächlich verstanden. Mir geht es auch um die Frage, wie unterscheiden sie sich denn von den physischen Eigenschaften? Weil die einen sagen, ja, es ist optisch, es ist Material, also sind die in der Verarbeitung anders? Oder wie würdest du jetzt so einen Energiesparfilter beschreiben für jemanden, der es jetzt im Auto gerade hört oder auf dem Laufband?
Er es gerade hört, große Filterflächen, sei es zum einen, wenn ich jetzt einen Kompaktfilter nehme durch große Filterflächen in dem Filterpapier oder wenn ich einen Taschenfilter habe, viele Filtertaschen und lange Filtertaschen. Und halt auch medienabhängig. Also wir sind im Filterbereich extrem medienabhängig. Also ich kann noch einen riesigen Filter haben, wer der ein schlechtes Medium hat, kann ein kleiner Filter trotzdem besser sein. Und da hängt es halt, wie gesagt, vom Medium ab. Wir haben ja unseren PFS-Synthetik, der ja eher energetisch nicht so herausragend ist. Dann gibt es dann Glasfaser und dieses Nanowave. Nanowave ist teuer, aber wenn man bedenkt, dass 80-90% der Lebenszykluskosten eines Filters über die Energie kommen, ich sage mal ganz schön, wir haben 15% in Invest ungefähr. Wenn ich da 50% einspare, habe ich den gleichen Effekt, wie wenn ich bei der Energie 10% einspare. Das muss man sich immer so ein bisschen bewusst machen, wofür wir halt in der Filterbereich auch schon sehr, sehr lange versuchen, das zu machen. Es gibt ja diese Eurowenn, die wo Filter geprüft werden, eingruppiert werden, auch nach relativ verständlichen Klassen, wie man das von den Weißgeräten kennt, von A+ bis E. Aber von der Optik her, gutes Medium mit viel Filterfläche.
Aber das Interessante ist ja, das ist eigentlich immer meine Standortantwort auch bei RLT-Geräten, wenn man über mehr Invest für RLT-Geräte spricht, in mehr Energieeffizienz, wenn dann die Frage ist, warum soll ich denn mehr bezahlen? Dann sage ich eigentlich inzwischen immer, du bezahlst ja am Ende weniger.
Genau.
Weil in den Totalkosten zahlt man weniger. Genau. Die Investkosten sind leicht höher, aber das, was man auf der energetischen Seite spart, vorausgesetzt man macht das richtig, für den richtigen Einsatzbereich, dann zahlt man in den Totalkosten weniger.
Wie empfänglich sind die Leute denn für genau diese Argumentation?
kommt drauf an, muss man ganz ehrlich sagen. Es kommt halt zum einen drauf an, welche Zeit wir gerade haben. Also wir haben ganz klar gemerkt, wenn die Energiepreise hochstehen, sind die Leute natürlich wesentlich empfänglicher für energiesparende Filter. Klar, der Hebel ist größer von den Kosten her. Aber man merkt doch schon, dass es in den letzten Jahren wesentlich stärker nachgefragt wird. Also ich bin jetzt 6 Jahre da. Ich habe mich auch in meiner Praktikumszeit ganz am Anfang mit diesen energiesparenden Filtern befasst. Da gab es die schon lange, aber da fing es so langsam an. Und man merkt doch schon, dass die Leute wesentlich empfänglicher dafür sind und als früher. Also es wird nicht mehr per se komplett abgeblockt, sage ich mal.
Verlangen die einen Nachweis, dass sie sagen, rechne mal vor, sage ich mal?
Ja, also wir haben ja Eurovent, vielleicht nochmal für die, die es nicht kennen, ist ein europäischer Branchenverband, wo die Filtergruppe, wir halt auch drin sind, festgelegt haben, ich sag mal, ein Prüfstandswert für die Energieeffizienz. Und alle Filter, die bei Eurovent gelistet sind, wurden halt geprüft. Dafür gibt es auch Testzertifikate. Und Eurovent kontrolliert auch regelmäßig, dass da kein Hersteller irgendwas listet, was nicht passt. Also die kommen dann ins Werk, nehmen aus der laufenden Produktion eine bestimmte Anzahl an Filtern raus und prüfen dann, dass das halt auch alles passt.
Und da wird halt ein Energieeffizienzwert bestimmt in Kilowattstunden pro Jahr. Ja. Genau, eine Klasse. Genau, also Energieeffizienz auf jeden Fall eins der spannenden Top-Themen im Moment. Dann hattest du gerade schon angesprochen EPDs, also Umweltproduktdeklaration. Was ist dabei Filtern zu beachten?
Ja, Filter sind ja, wir reden jetzt von dem einen Seite Eurovent, Energieverbrauch. Wenn wir jetzt über EPDs reden, geht es ja eher, also man muss erstmal sagen, woher kommen diese EPDs überhaupt? Die kommen irgendwie aus der Baubranche, also aus den reinen Baustoffen. Das heißt, ich bewerte halt, je nachdem, welchen Ansatz ich habe, Cradle to Grave, Gate to Gate oder wie das auch immer ist, also von der Wertschöpfung über die komplette Kette oder nur das, was im Werk passiert. Und bei Filtern muss man halt darauf achten, dass wir halt die Energieeffizienz in die EPDs nicht mit reinbringen dürfen. Also wir sind gerade daran, bei eine Norm zu erarbeiten für EPDs für Filter. Wir dürfen allerdings nur die CPCA heißt das, also die Complementary Product Category Rules machen. Das heißt sozusagen so das, was bei den anderen Normen nicht schon überall drin ist. Und da sind wir halt in heißen Diskussionen mit dieser Hauptnormgruppe quasi, die halt sagen, ja, ihr dürft die Energieeffizienz informativ ausweisen, aber die darf nicht in diesen Stufen mit einberechnet werden. Das heißt, eigentlich der Hauptpart, also wir hatten in der Normungsgruppe mal geguckt und irgendwie sind dann halt diese 80% rausgekommen, die auch bei dem CO2-Ausstoß oder Materialverbrauch über die Energie kommen. Und so kommt es halt jetzt darauf an, gute Filtermedien, nachhaltige und Rahmen halt.
Das ist ja insofern kritisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich war da teilweise auch mal ein bisschen tiefer involviert bei der Umweltbewertung von der Bewertung des ökologischen Fußabdrucks von so einem Produkt, betrachtet man das gesamte Leben. Genau. Und bei Filtern ist es ja jetzt so, dass der Energieverbrauch, meinst du gerade, ja, dass der quasi nicht mit betrachtet werden darf. Das heißt, am Ende hängt das ja nur von dem Filter ab. Genau. Ne?
Das heißt, also rein von Rahmen und Material.
Genau. Und das heißt aber auch, wir haben ja vorhin gehört, dass ein Filter, der mehr Fläche hat, energetisch besser ist. Genau. Das heißt, in diesem Energieteil wird er viel, viel besser als ein anderer.
Aber er hat mehr Material.
Ja, und deswegen wird so ein Filter, der eigentlich energetisch besser ist, in der Gesamtbetrachtung, was den ökologischen Fußabdruck angeht, im Moment schlechter abschneiden, weil wir diese Energieverbräuche nicht mit betrachten dürfen. Und das ist natürlich insofern kritisch, weil es natürlich, das wissen wir jetzt heute noch nicht, ob das passiert, aber wenn Menschen irgendwann mal auch auf Basis von Werten der Umweltproduktdeklaration Filter vergleichen und auswählen, dass man da total irreführende Entscheidungen
fehlgeleitet
werden kann. Ne? Deswegen, glaube ich, kämpft ihr auch so dafür in den Normungsgruppen, dass das irgendwie anders gehandhabt wird.
Ja, und was halt auch noch gerade bei den EPDs der ganz große Fall ist, ein Filter. Ein Filter ist ein Wegwerfprodukt in der Regel, weil ich ihn halt nicht recyceln kann. Der wird dann thermisch verwertet, wie es so schön heißt.
Na, thermisch verwertet. Was heißt das? Verbrannt.
Genau,
verbrannt. Verbrannt.
Aber die Restenergie wird noch genutzt.
Das ist tatsächlich ein schöner Begriff für. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie schön man bestimmte Dinge umschreiben kann. Also wird thermisch verwertet.
Mhm. Hänsel und Gretel. Die Hexe wurde auch thermisch verwertet.
Ja, sie hat das noch den Ofen. So.
Ja, und da haben die wahrscheinlich danach noch mit gebacken.
Genau.
Ja, so. Ja.
So nämlich.
Ja, ganz genau. Ja. So. Die Gebrüder Grimm. Haben sie nur keinen EPD für gehabt.
Das kannst du gar nicht wissen.
Für die Hexe jetzt.
Also für die Hexe. Du darfst ja auch den Lebenszyklus nicht bewerten.
Vielleicht war die auch schon 600 Jahre alt. Wer weiß es denn? Egal. Also EPDs bedeutet, je energieeffizienter der Filter eigentlich und materialintensiver, desto schlechter die EPD-Bewertung dafür eigentlich. Genau.
Und deswegen haben wir uns halt stark dafür eingesetzt, was können wir machen? Es muss mit ausgewiesen werden, wie viel Energie der verbraucht und was auch noch mit reinkommen soll. Wie gesagt, wir sind noch ein bisschen in der Findungsphase, ist, weil der Filter ja dieses Wegwerfprodukt ist, welchen guten Einfluss auf die auf den Menschen hat der Filter. Also es gibt ja diese Studien, die sagen, wenn ich so und so viel Partikelbelastung ausgesetzt bin, verlängert das Leben oder verringert das Leben um so und so viel Prozent, dass man halt wirklich auch den Benefit des Filters quasi auch mit in die EPD mit reinbringt, diese Health-Aspekte, und nicht nur ihn als Wegwerfverbrauchsprodukt sieht, was das halt ist. Und das ist halt unfassbar schwer.
Das ist ja tatsächlich immer ein Problem. Das haben wir ja immer auch diskutiert bei der Europäischen Gebäudeverordnung. Mhm. Da ist ja jetzt endlich auch beschrieben, wie bei so einem Gebäude die Innenluftqualität zu bewerten ist. Weil ansonsten ist ja immer der Aspekt, dass man sagen kann, so eine Lüftungsanlage und so ein Filter, erstmal ist der schlecht. Das ist Material, das verbraucht Energie. Man muss ja schon darüber reden, auch was der tut und was die Produkte Gutes
Welchen
tun.
Welchen Einfluss hat der
auch? Ne? Ansonsten wäre es ja genauso, ich würde ein Auto in dem Spritverbrauch bewerten, würde aber gleichzeitig nicht beschreiben, ob das ein Zwei-Mann-Auto ist oder ein 80-Personen-Bus.
Im Grunde genommen ist das
also man muss ja immer den Einsatz im Vergleich zu dem Nutzen quasi bewerten. Und der Nutzen, glaube ich, wird ganz, ganz oft, kommt ja leider zu kurz.
Was ist mit Blick in Richtung Materialien denn so der nächste Schritt, Carsten? Gibt es da irgendwas, womit geforscht wird, dass man sagt, das wird noch nachhaltiger, das wird noch besser? Bambusfaser, keine Ahnung, Reispapier. Ich habe keine Ahnung, was nimmt man, was ist so das, wo die Leute hinterher sind, weil auch gerade sowas, du beschreibst Nanowave, das ist ja auch nicht irgendwas, was über Nacht kam, sondern auch entwickelt worden ist. Mhm. Also in welche Richtung geht der Trend?
Also was halt gerade bei uns in der Filterbranche ein riesiges Thema ist, ist halt dieses PFAS-Verbot. Ich weiß nicht, ob das alle schon mitbekommen haben. Vereinfacht gesagt ist es Teflon. Mhm. Also Teflon soll ja mehr oder weniger, weil es eine Chemikalie ist, die sich überall ablagert und nicht abgebaut werden kann, soll ja mehr oder weniger, wo es nicht unbedingt notwendig ist aus der EU, aber nicht nur die EU, sondern auch Amerika und China sind dabei, wollen halt bestimmte Stoffe dafür verbieten, wo es technische Alternativen gibt. Und das ist halt so, in den Filterpapieren ist teilweise das drin. Es hat halt den Effekt, dass es, wie Teflon halt ist, abweisend ist, dass ich keine Durchfeuchtung habe, keine Öleinlagerung in den Filter oder dergleichen. Und es hat den charmanten Nebeneffekt, es senkt noch ein bisschen die Druckdifferenz, weil wenn das andere nicht haften bleibt, slippt die Luft auch so ein bisschen besser durch. Und das ist halt im Moment ein riesiges Thema in der gesamten Branche, das bestimmen gerade alle. Also es wird demnächst höchstwahrscheinlich keine PFAS-haltigen Papiere mehr geben ab einem bestimmten Datum. Und wenn ich jetzt hinsichtlich Taschenfilter gucke, also dem Stoff, der halt genäht oder geschweißt wird oder dergleichen, es gibt vereinzelte Ansätze, die irgendwie bioverfügbar zu machen. Also das heißt
Also kompostierbar.
Genau, kompostierbar oder dergleichen. Aber da hat man halt wieder diesen Effekt, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen haben, dieses, wenn etwas kompostierbar ist, muss ich halt auch dafür sorgen, dass es nicht kompostiert, während ich einen Filter einsetze. Und das ist halt
weg einfach.
Genau.
Oder du musst es aber genauso machen, dass der genau am Tag 364 verschwindet. Dann kommt brauchst du nur einen neuen.
Ja, ist ein valider Punkt, den du gerade ansprichst. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil wenn du sagst, es ist kompostierbar, ist ein Jahr drin.
Genau.
Also ja, fängt ja auch in die Diskussion mit bei Holzfilter ran. Genau. Sowas. Aber ich glaube, sowas, theoretisch kann man sowas bestimmt lösen. Bei den PFAS vielleicht noch ergänzend, das sind ja, es gibt da so einen umgangssprachlichen Beschreibung für, ne? Sind das nicht so Langzeitchemikalien oder so?
Endlos
Chemikalien. Ich weiß gar nicht, das sind auf jeden Fall Substanzen, die ganz, ganz schwer abgebaut werden können, und das betrifft ja nicht nur Teflon, sag ich mal, sondern ganz, ganz viele Stoffe, und in unserer Branche wird der eine oder andere das auch schon mal gehört haben im Zusammenhang mit Kältemitteln, weil bei Kältemitteln haben wir ja auf der einen Seite die Kältemittelverordnung, die vorschreibt, dass viele, viele Kältemittel also das Kältemittel generell von ihrem Global Warming Potential, also auch von dem ökologischen Abdruck quasi, einen bestimmten Wert nicht überschreiten dürfen. Und da gibt's einige jetzt, die nämlich unter dem Grenzwert der Kältemittelverordnung liegen, aber gleichzeitig PFAS-Substanzen enthalten. Und bei PFAS ist die Situation im Moment so, ist zumindest der Stand von vor einem Monat, dass in der Europäischen Union es noch nicht final entschieden ist, dass die verboten werden. Mhm. Es gibt ein paar Länder, die setzen sich sehr, sehr stark dafür ein, dass das passiert. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann passiert, ist auch relativ groß und deswegen geht natürlich der Markt oder generell alle Branchen, nicht nur in der Lüftung, so in eine Richtung, dass man probiert, diese PFAS-Substanzen deutlich zu reduzieren.
Genau. Ne? Es ist halt so, selbst wenn es nicht verboten werden sollte, sind wir gerade an dem Punkt auch von der Chemikalienindustrie her, dass die halt sagen, wir sehen, dass da was kommen könnte. Wir wollen uns davor schützen. Also fahren wir die Produktion schon mal langsam runter, um nicht an Tag X mit unseren x 100.000 Tonnen Chemikalie dazu stehen, die wir nicht mehr loswerden
können. Das ist auch, man muss auch wirklich sagen, es ist auch Teufelszeug, schon, wenn ich das so sage. Aber ich habe mich irgendwann mal damit intensiver beschäftigt, was diese Substanzen machen. Und das darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, jeder, der irgendwie, also wenn du ein nachhaltiges Unternehmen bist und da auch darauf Wert legst, dann muss man PFAS hinterfragen, unabhängig davon, ob es die Europäische Union verbietet oder nicht.
Auf jeden Fall. Und es ist ja so, wird ja mittlerweile überall festgestellt, im Grundwasser, es gibt Autopsiestudien, wo es im menschlichen Körper schon eingelagert ist und alles. Also.
Aber die ersten Tests, die in die Richtung gehen, sowas abzulösen, gibt es schon? Oder?
Ja, die gibt es schon. Also wir sind stark dran am Forschen und am Entwickeln. Natürlich, bei jeder neuen Produkteinführung gibt es immer Hürden, die zu meistern sind, aber wir sind, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, was das angeht und können wir demnächst bestimmt unsere Kunden damit versorgen.
Ja. Eine Frage jetzt von deiner persönlichen Einschätzung her. Braucht es diesen starken normativen regulatorischen Rahmen, um sowas auch zu erzwingen? Oder ist die Innovationskraft von Unternehmen auch jetzt nicht nur bei uns, aber auch in der Branche grundsätzlich bei Filtern so dynamisch, dass alle von vornherein nach erstmal der besttechnologischen Möglichkeit suchen?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, es kommt immer ganz auf den Markt an, auf den Kunden an. Also wir haben einen sehr geteilten Markt, auch innerhalb Europas. Und du wirst immer Kunden haben, die sagen, ich will das Beste vom Besten haben. Du wirst immer Unternehmen haben, die sagen, ich will das Beste vom Besten. Und du wirst aber auch immer Leute haben, die sagen, geh mir weg damit. Ich habe das schon immer so gemacht. Und ich glaube aber, man braucht so einen gemeinsamen Ansatzpunkt und dass man normativ auch dieselbe Sprache spricht. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt über Filterklassen spreche, solche Basics brauchst du. Also, dass du halt jeder mit dem gleichen spricht, dass du Vergleichbarkeit herstellen kannst. Weil sonst kommt jeder mit seinem eigenen Prüfverfahren an und sagt dann halt, guck mal, mein Filter filtert so und so viel. Der andere sagt, ich filter so und so viel. Man kann die überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Und da ist es doch schon wichtig, ob es jetzt immer in jedem Fall eine Übernormierung braucht, das weiß ich nicht. Ich meine, ich bin auch gelernter Heizungsbauer, also ich habe auch vorher schon mal was gemacht und da war es halt immer so. Ich
habe auch schon mal gearbeitet.
Genau, da war das halt auch immer so ein bisschen so, man hat es dann manchmal nicht verstanden, warum es bestimmte Normen gibt, die auch teilweise keinen Sinn gemacht haben. Und ich meine, wenn man jetzt die Chance hat, daran mitzuwirken, sollte man auch versuchen, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich zu regulieren, um halt diese Innovationskraft, die es auf dem Markt gibt, die jedes Unternehmen hat, nicht so stark einzuschränken. Und ich denke, wir mit unserem kompletten Portfolio haben da schon eine sehr gute Innovationskraft, was das angeht.
Auf jeden Fall. Ich sehe das genauso. Also ganz genauso. Ich glaube, Normung ganz weg geht nicht.
Ja.
Aber ich glaube auch, man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Genau. Und in manchen Normungslandschaften, auch in unserer Branche, Filter gehört jetzt nicht dazu, aber in manchen Normungslandschaften habe ich schon das Gefühl, da übertreiben wir es ein bisschen. Und dann dauert manchmal die Aktualisierung von Normungen ist halt langsamer als der technologische Fortschritt. So, wir sind schon relativ weit in der Zeit. Ein letztes Thema wollte ich noch ansprechen. Das hat sie ja auch am Anfang genannt. Molekularfilter, ne? Also sogenannte Gasfilter, sagt man auch. Das sind Filter, die nicht nur Feinstäuber abscheiden können, sondern auch Gase. Historisch bedingt kennt der eine oder andere die vielleicht aus so Flughafenanwendungen, wo man halt vermeiden will, dass der Kerosingeruch im Gebäude landet und so weiter. Da gibt es so ein paar Anwendungen, wo man die wirklich bewusst einsetzt. Da gibt es ja jetzt seit, glaube ich, 3-4 Jahren auch eine Neuigkeit, was die Filter Bewertung angeht. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal einmal kurz und prägnant erzählen, was es da Neues gibt.
Was gibt es da Neues, kurz und prägnant? Es gibt jetzt eine Norm, wo man Filter quasi in Filterklassen einsortieren kann. Halt wie man es jetzt kennt, ISO EPM 10, ISO EPM 1, ISO EPM 190. Diese Norm gibt es jetzt seit, wie Martin sagte, 3-4 Jahren, wo ich 4 verschiedene Gase habe, die in der Umwelt in der Regel auftreten und da kann ich dann halt die Filtrationsleistung und die Standzeit vor allem der Aktivkohle mit bewerten. Und das gibt uns halt jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich Aktivkohle zu bewerten. Mhm. Vorher war es immer ein bisschen, viele Leute hatten Erfahrung, aber viel war einfach Erfahrung. Mhm. Das war ein bisschen wie so ein Schätzeisen einfach alles. Und das gibt uns halt jetzt die Möglichkeit, das auch normativ mit unterzubringen, wo es sinnvoll ist. Ganz wichtig ist zu sagen, diese 1:1:21 Teil 3 ist nur für Außenluft, die in, ich nenne es mal einfach normale Anwendung, wie Bürogebäude oder so filtriert wird. Mhm. Explizit ausgeschlossen sind halt starke Anwendungen wie gefährliche Stoffe, Giftgase und dergleichen, weil da werden auch ganz oft halt AMC-Filter eingesetzt, aber die werden halt explizit ausgeschlossen, weil das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Also es geht halt darum, Stoffe, die durch Verbrennungsprozesse oder natürliche Prozesse wie Ozon zum Beispiel ist dabei, rauszufiltern.
Eine wichtige Sache vielleicht, das hatten wir ganz am Anfang bei der ersten Folge zum Thema Filter erwähnt, bei Feinstaubfiltern oder bei Staubfiltern ist es ja generell so, dass die über die Lebenszeit besser werden, weil alles, was an Staub reingeht, macht die Filtereffizienz besser, wird zwar immer die Größe vom Strömungswiderstand, aber von der Filterleistung wird immer besser, wenn Filter ganz zu 100% Filterleistung, aber natürlich energetisch auch nicht gut oder es geht gar nicht mehr durch. Ja. Bei Gasfiltern, das glaube ich, deswegen ist auch, glaube ich, so wichtig, dass es da auch eine Bewertung jetzt gibt, ist es ja anders. Genau. Der Gasfilter, der arbeitet ja in der Regel mit einem Aktivkohleeinsatz und das verbraucht sich quasi. Also je mehr ich an Gasen durchschiebe, die absorbiert oder abgeschieden werden, sage ich jetzt mal einfach vereinfacht, umso, da wird das die Aktivkohle quasi aufgebraucht. Das heißt, dieser Filter wird irgendwann schlechter von der Wirkung. Genau. Und das macht es so schwierig, weil man ja sicherstellen muss, gerade in so einem Flughafen oder in anderen Prozessen, ja, wie dann geht denn das jetzt? Ist nach 3 Monaten Schluss und auf einmal riecht es im Flughafengebäude nach Kerosin?
Genau. Und vor allem bei so Stoffen, wie jetzt, wo es nach Kerosin riecht oder so, da ist es wirklich so, ich wechsle teilweise wirklich nach Erfahrung oder auch nach Geruch. Aber wenn es um kritische Stoffe geht, kann ich es eigentlich nur berechnen oder ich muss eine aufwendige Messtechnik mitbringen, um mal zu sagen, wann wechsle ich meine Filter? Und wie Martin schon richtig gesagt hat, die Filtrationsleistung nimmt ab bis hin dazu, wo es auch sein kann, dass diese Aktivkohlefilter wieder zur Schadstoffquelle werden, wo sie halt diese Stoffe wieder emittieren können. Und das ist halt auch ein sehr, sehr kritischer Faktor, der halt passieren kann. Und deswegen muss man da halt strikt diese Wartungsintervalle und Empfehlungen einhalten, weil was bringt mir der beste Filter, wenn er nachher wieder zur Schadstoffquelle
geht? Funktioniert nicht. Ja. Wie funktioniert das denn grundsätzlich? Ihr spracht jetzt beide von dem Thema Aktivkohle. Ist die mit in dem Filter aufgebracht oder ist die in dem, was ist das für ein Filtermedium, das dann benutzt wird? Ist das ein Taschenfilter mit Kohleeinsatz oder wie soll ich mir das vorstellen?
So Aktivkohlepatronen, das sind wirklich die ich sage immer, das sind die richtigen Aktivkohlefilter. Da ist wirklich richtig Aktivkohle drin. Das ist in so Patronen, in so langen, trommelförmigen Behältern und da strömt die Luft halt durch. Das ersetzt auch nicht den Feinstaubfilter, sondern das ist einfach nur für den Gasfilter. Und dann gibt es so, ich sage jetzt mal, Kombifilter, wo man die Filtermedien, typische Feinstaubfiltermedien, quasi noch ergänzt um eine Aktivkohleschicht. Ist von der Wirkung natürlich deutlich geringer, weil die Menge an Kohle einfach deutlich geringer ist. Das ist halt einfach für andere Anwendungen, sage ich mal. Ne?
Genau, kommt drauf an. Also diese Kombifilter, wie Martin sagt, halt einfach meistens gegen Gerüche. Wir hatten das beim THP damals, beim Luftreiniger, da war ja kein Aktivkohlefilter im Standard drin, der war dann irgendwo eingebracht, wo gerade ein neuer Fußboden gelegt wurde. Und dieser Fußboden war halt ein Linoleum-Fußboden, der durch den vermehrten Luftstrom halt noch mehr ausgegast ist. Mhm. Das ist eh schon so, als wurde halt alles beschleunigt. Und da setzt man halt dann diese Filter ein. Oder wenn ich irgendwo was in der Nähe habe, was halt Gerüche erzeugt. Aber wie Martin sagt, diese richtigen Aktivkohlefilter.
Küche, sowas, ne?
Genau, die richtigen Aktivkohlefilter, Zylinder, sind so Pellets drin. Das ist reine Aktivkohle.
Die kann man auch wieder aufbereiten, ne? Wie funktioniert das nochmal genau? Das habe ich mal einmal gesehen.
Also auch erhitzen. Ich habe im Prinzip eine...
Machen wir auch in unserem Werk, ne?
Nee, machen wir nicht. Aber wir... es gibt Hersteller, die das machen.
Wir hätten das früher auch mal gemacht.
Genau, wir hatten das mal überlegt, aber das Problem ist halt, ich kann ja mit Aktivkohle nicht nur gute Substanzen filtern, sondern es wird auch eingesetzt als Abluft für Nuklearmedizin oder dergleichen. Und solche Stoffe können halt nicht reaktiviert werden.
Dann ist besser,
thermisch verwerten.
Für alle, die sich dafür interessieren, der Carsten hat ja mehrfach, glaube ich, schon Webseminare zu Molekularfiltern, aber auch anderen Filtern angeboten. Also wer jetzt so ein richtiger Carsten-Fan geworden ist heute nach dem Podcast, dem sei gesagt, schauen Sie bei YouTube in unseren Kanälen und auch immer mal wieder in unseren Newsletter. Ich bin mir sicher, da wird immer mal wieder was vom Carsten kommen. In der Trox-Mediathek. Academy Mediathek. Boah, war das schlecht von mir jetzt vorgetragen. Ne? Dafür kriege ich auf jeden Fall jetzt gleich Ärger. Können wir noch ein bisschen weitermachen? Ich habe Angst. Nein, wir sind jetzt bei 33,5 Minuten. Vielen, vielen Dank, Carsten. Das war auf jeden Fall toll. Das Thema Filter nochmal aus deinen Augen oder mehr aus deiner Perspektive zu hören. Ich glaube, es ist immer was Neues auch dabei.
Ne? Absolut. Gerade das mit den Molekularfiltern finde ich nochmal spannend. Mhm. Auch mit der Novellierung und vor allen Dingen aus der gesetzgebenden Perspektive, dass die EPDs einen nicht unerheblichen Einfluss spielen dabei und der schlecht von der EPD und preislich schlechter bewertete Filter ist dann tatsächlich langfristig der bessere.
Genau.
Und wenn wir das heute mitgenommen haben, haben wir schon alle viel gekonnt.
So.
Den Rest sehen wir nachher in den Shownotes.
Genau. Da freue ich mich schon drauf, wenn du die wieder füllst.
Ich mache mal jetzt noch ein paar Fragen. Du hast die da schon.
Ich könnte welche machen, ja.
Wir
spielen nochmal irgendwie, wer weiß mehr. Die schnellsten Boxenstopps in der Formel-1-Geschichte.
Ich gebe dir mal auch eine Kategorie.
Kannst so, stimmt oder stimmt nicht, die Grenze in unserer Gesellschaft verläuft nicht zwischen Arm und Reich, sondern zwischen Stadt und Land.
Nee, stimmt nicht.
Wer mit mir zusammenleben will, muss...
Boah, dann muss meine Frau fragen.
Muss deine Frau fragen.
Das ist eine gute Antwort.
Wer mit dir zusammen
muss... Ich glaube, er muss ruhig bleiben können und ich mag auch nicht so viel Trubel und nicht so viel Action. Das muss man
einfach. Magst du nicht?
Genau.
Ja.
Ich habe auch eine.
Ja.
Und zwar aus der Kategorie, was mich betrifft. Mhm. Ich habe einmal meine Angst überwunden und
bin in ein Flugzeug gestiegen.
Und hast du tatsächlich Flugangst?
Ja. Hast du Flugangst?
Ich habe keine Flugangst. Ich habe Probleme mit Höhe.
Wirklich?
Ja.
Sind wir nicht mal zusammen irgendwo hingeflogen? Sind wir nicht mal nach Schweden geflogen?
In Stockholm
waren wir da im gleichen Flieger? Nee, kann nicht. An deine Höhenangst hätte ich mich erinnert.
Also ich habe keine Probleme, wenn ich einmal drin sitze, aber diese Überwindung dann...
Ich hatte dann zwischendurch gesagt, warum geht denn der Flügel kaputt? Das ist mein Sehnsuchtsort.
Nordsee,
Deutschland. Nordsee, welcher Ort?
Carolinsee,
wunderschön.
Die 31, Tempomat 180.
Richtig.
10 Minuten später bist du da.
Wunderschön.
Schöne Grüße an meinen Bruder.
Dann würde ich sagen, ganz lieben Dank, Carsten. Wir machen Schluss für heute, oder?
Wir machen Schluss jetzt.
Oder wolltest du noch? Der Martin mischt noch wild.
Ich hab die Fragen diesmal nicht runterfallen lassen. Ich bin sehr stolz auf mich.
Was ist dein zweit Lieblingsprodukt nach Filtern?
Ich glaube, RT-Anlagen.
Oh, gut. Als Emittent von Filtern.
Nur weil da Filter drin ist. Das nächste, was er gesagt hätte, wäre Filtergeräte. Schwebstofffilterdeckendurchlässig.
Ja. So, und wenn Sie auch mal vorhaben, zu uns im Podcast zu kommen, Sie müssen jetzt immer an der Redaktion vorbei. Wir werden einmal spielen.
Wir spielen Wer weiß mehr.
Gegen unsere Redakteurin Yara. Und dann werden wir mal gucken, was hier demnächst alles aufgeboten wird an Entourage in diesem Studio hier, meine Damen und Herren. Carsten, lieben Dank dir.
Danke euch.
Wir genießen jetzt weiter die Sonne, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, wünschen wir Ihnen einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Ciao. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.